Danielle Luna. Peggy Ann Freeman, bekannt als Danielle Luna, wurde am 31. August 1945 geboren und starb am 17. Mai 1979. Sie gilt als erstes schwarzes Supermodel. Im März 1966 erschien sie als erste schwarze Frau auf dem Cover der britischen Vogue und erlangte in den späten 1960er Jahren vor allem in Westeuropa große Popularität. Frühes Leben. Peggy Ann Freeman kam in Detroit in den 1945ern zur Welt. Ihre Eltern, Nathaniel Freeman und Peggy Freeman, gehörten zur Arbeiterklasse. Sie hatte zwei Schwestern, Lillian und Josephine. Der Vater war afroamerikanischer Herkunft und arbeitete am Band des Ford-Werkes. Die Mutter, deren Vorfahren afroamerikanisch und deutsch waren, war Sekretärin bei der Young Women's Christian Association. Um Mutter und Tochter auseinanderzuhalten, rief die Familie die Mutter große Peggy und die Tochter kleine Peggy. Die Eltern heirateten und ließen sich viermal voneinander scheiden. Trotz dieser Unruhe lebten die drei Mädchen in einem stabilen mittleren Wohnviertel in der Scotton Avenue. Der Vater nahm seine Tochter oft ins Kino mit. Im Sommer fuhr er mit ihr zum Schwimmen in das Kronk Gym. Peggy besuchte die Detroit High School of Commerce und lernte dort Datenverarbeitung. Anschließend ging sie auf die Cass Technical High School. Dort belegte sie Journalismus, darstellende Kunst und Sprachen und sang im Schulchor. Nach dem Unterricht spielte sie im Gemeindetheater und im experimentellen Konzept East Theater. Mit 18 Jahren gab sie sich den Namen Danielle George Luna. So versuchte sie, den Spannungen im Elternhaus zu entkommen, nachdem die Mutter die Familie allein versorgte. Sie sprach in einem selbsterfundenen Tonfall, den ihre Mutter als singend beschrieb. Der Nachname Luna könnte für ihre Sehnsucht nach einem fernen, eigenen Universum stehen oder ein Hinweis auf den Wettlauf ins All sein. Zu dieser Zeit wollte sie Schauspielerin werden. Die ältere Schwester schilderte sie als seltsames Kind, das in einem Wunderland lebte. Peggy erfand ständig Geschichten über ihre Herkunft. In der Schule schrieb sie in der Mittagspause Theaterstücke. Sie spielte Rollen wie Cherry in Paint Your Wagon, Ariel in The Tempest, Chastity in Anything Goes und Jong in Stage Door. Nach den Proben saß sie, ganz in Schwarz gekleidet, mit Freunden in den Kaffeehäusern nahe der Wayne State University. Am Wochenende lief sie oft barfuß durch Detroit oder fuhr über die Brücke ins kanadische Windsor. Während der Aufführung von Paint Your Wagon in 1963 fütterte sie bei Proben im Freien Tauben mit Popcorn. Später sagte sie, in Detroit hielt man mich nicht für schön. Eine Mitschülerin erinnerte sich an ihr auffälliges Aussehen, fand sie jedoch eigenartig. Peggy trug meist schlichte schwarze Röcke und weite Oberteile. Sie fühlte sich als Außenseiterin, weil sie anders sprach und anders aussah. Im Oktober 1964 zog sie nach New York. Dort arbeitete sie zunächst als junge Sekretärin in einem Betrieb für Elektrokabel in der Varick Street. Nach dem Eintritt in die Schauspielgewerkschaft bezog sie mit einer Mitbewohnerin eine Wohnung am Broadway. Ihre Schwester meinte, Peggy habe nur so wenig gepackt, als reise sie für eine Nacht. Im Januar 1965 kam es in der Familie zu einem schweren Vorfall. Lunas Mutter tötete den Vater in Notwehr, nachdem er sie bedroht hatte. Die Schwester Lillian erlebte die Szene direkt mit, während Peggy erst Monate später davon erfuhr und in New York blieb. Ein Jahr danach erwähnte sie in einem Interview, dass sich ihre Mutter große Sorgen um sie mache. In den folgenden 5 Jahren pendelte sie zwischen Europa und Nordamerika. Während der Dreharbeiten zu Salome in 1971 kündigte sie an, sich ganz der Schauspielerei widmen zu wollen. Sie sprach von Magie, Liebe und einer surrealen Welt, beeinflusst von Surrealismus und der New Age-Bewegung. Trotzdem nahm sie in den 70er Jahren erstmals Modelaufträge an. Bis 1972 lebte sie in Rom. Für den dänischen Fotografen Gunnar Larsen arbeitete sie in Paris für den Modeschöpfer Ted Lapidus. Dort stand sie zusammen mit Veruschka und Jean Shrimpton vor der Kamera und erhielt dafür rund $1000 am Tag. Detroit und New York. 1963 begegnete Luna nahe dem Fisher Building in Detroit dem englischen Fotografen David McCabe. Er riet ihr, nach New York City zu ziehen und dort als Model zu arbeiten. Die Mutter war dagegen und schlug eine Ausbildung zur Krankenschwester vor. Luna blieb hartnäckig. Schließlich ermöglichte die Mutter den Umzug zu einer Tante am New York Harbor in New Jersey. Oktober 1964 nahm Luna wieder Kontakt zu McCabe auf. Er verschickte ihre Fotos an Agenturen und stellte sie der Harper's Bazaar-Chefredakteurin Nancy White, dem Modefotografen Richard Avedon und der leitenden Moderedakteurin Gina Machado vor. White gab Luna einen Exklusivvertrag für den Rest des Jahres. Avedon wurde ihr Manager. Das erste Engagement war ein Fotoshooting für das Magazin Mademoiselle mit Woody Allen. Im November zog Luna in ein Apartment am Broadway und teilte es mit einer Mitbewohnerin. Noch im selben Jahr arbeitete sie für den Designer Paco Rabanne und erlebte dabei, wie amerikanische Journalisten Rabanne ins Gesicht spuckten, weil er ausschließlich schwarze Models einsetzte. Nancy White ließ Lunas Gesicht für das Titelbild der Januarausgabe 1965 von Harper's Bazaar zeichnen. Zum ersten Mal erschien damit eine schwarze Person auf dem Cover des Magazins. Die Darstellung ließ ihre ethnische Zugehörigkeit bewusst offen, ein damals typisches Vorgehen der Modewelt. Während der Sitzung entstanden 40 Pinselstudien in einem Einzimmerstudio an der Lexington Avenue. Die Aprilausgabe desselben Jahres zeigte Luna in Avedons Fotostrecke »What's Happening« zusammen mit Paul McCartney, John Shrimpton und Ringo Starr. Ein Text verglich ihre Haltung mit der eines Maasai-Kriegers, ein deutlich rassistischer Bezug, der in der Sarasota Herald Tribune diskutiert wurde. Im selben Monat starb Lunas Vater, doch sie reiste nicht zur Beerdigung. Zugleich kühlte das Verhältnis zu Avedon ab. Später erinnerte sie sich daran, wie besitzergreifend er geworden sei. Lunas Laufbahn stieß bald auf die Farbbarriere des damaligen Printgeschäfts. Werbekunden aus dem Süden der Vereinigten Staaten zogen Anzeigen zurück, Leserinnen kündigten Abos und die Designer Mainbocher sowie Norman Norell verweigerten ihr ihre Kleider. Nach Vertragsende durfte Avedon nicht mehr mit ihr arbeiten. Er führte das auf rassistische Vorurteile und wirtschaftliche Zwänge zurück. Auch McCabe meinte, die Magazinwelt sei noch nicht bereit gewesen, schöne schwarze Frauen zu zeigen. Schwarze Models erschienen damals fast nur in exotisierenden Rollen. Bridget Keenan schrieb, sie würden häufig als bloße Requisiten im Hintergrund platziert. Lunas Durchbruch zeigte zwar neue Möglichkeiten, doch viele Redaktionen nutzten sie vor allem für spektakuläre, fremdwirkende Bilder. Das stärkte zwar das Selbstbewusstsein der schwarzen Community, lieferte aber keine übertragbare Modevorlage. Nach dem Tod des Vaters und einer nur 10 Monate dauernden Ehe erlitt Luna Ende 1965 einen Nervenzusammenbruch und wurde im Krankenhaus behandelt. 2 Jahre später erzählte sie der New York Times, sie habe New York verlassen und sei nach Europa geflohen, um politischem Druck zu entgehen und freier zu leben. Richard Avedon arbeitete inzwischen für die amerikanische Vogue und wollte Luna für eine Pelzserie in Japan fotografieren. Diana Vreeland und Alexei Brodovich verhinderten jedoch ein reines Luna-Shooting und setzten Veruschka durch. Die Serie Great Fur Caravan erschien Oktober 1966. Noch im selben Jahr kürte Vogue Luna zum Model des Jahres. Das Magazin Jet nannte sie das meist fotografierte Mädchen des Jahres und sah sie als Konkurrentin von Jean Shrimpton. Ende 1966 erschien Luna in Cosmopolitan. Im April 1967 tanzte sie häufig in der Diskothek Trude Hellers im Greenwich Village und zierte mehrere Plattencover des Labels Blue Note Records, darunter Lush Life, Mustang, A New Conception, Let 'Em Roll und Easy Walker. Im August 1969 fotografierte die amerikanische Vogue Luna erneut. 1970 war sie das Gesicht einer Werbung für farbige Kontaktlinsen, die sie gern trug. Berichte schilderten, wie sie auf Roms vornehmen Partys ihre Augenfarbe der Stimmung anpasste, während sie für den Produzenten Carlo Ponti vor der Kamera stand. Umzug nach London. Luna kam im Dezember 1965 nach London. Dort wurde sie rasch Teil der jugendlichen Aufbruchsstimmung, die man als Swinging London bezeichnete. Beatlemania, Mary Quants Miniröcke, die Mordbewegung, Teddy Boys sowie leuchtende Farben und Muster prägten das Straßenbild rund um Carnaby Street und Chelsea. Luna passte mit ihrem auffälligen Aussehen perfekt in diese Szene. Berühmte Fotografen wie David Bailey, William Klein, Helmut Newton, Charlotte March und William Claxton setzten sie in London in Szene. Sie befreundete sich mit Mick Jagger, Julie Christie, Michael Caine, Iain Quarrier und Yul Brynner. Luna mietete eine Wohnung nahe der Themse und legte sich einen kleinen Malteserhund zu, den sie Christiane nannte. Rund 3 Monate nach ihrer Ankunft, im März 1966, erschien sie auf dem Titel der britischen Vogue. Damit war sie die erste afroamerikanische Frau auf einem Cover des weltweit erscheinenden Modemagazins. David Bailey fotografierte sie in einem Kleid von Chloe. Er beschrieb sie als außergewöhnlich, sehr groß und schlank, fast wie eine lebende Illustration. Die Bildidee orientierte sich an Porträts von Pablo Picasso. Eine Hand verdeckte einen Teil ihres Gesichts, nur ein stark geschminktes Auge blickte hervor. In der Modestrecke trug sie Seidentuniken von Christian Dior, Kleider im Stil der Modebewegung von Pierre Cardin und ein silbernes Kleid von Yves Saint Laurent. Später diskutierte man im Internet, ob das verdeckte Gesicht ihre Herkunft verbergen sollte. Die Familie erklärte 2 Jahrzehnte danach, das Motiv zeige lediglich ein Auge, dessen Blick durch die Finger ein V für Vogue bilde. Ebenfalls im März 1966 präsentierte das deutsche Magazin Twen sie in einer Schmuckserie, aufgenommen von Charlotte March. Ihre Kollegin Pat Cleveland erinnerte sich, sie hatte keine Oberweite, aber eine enorme Ausstrahlung. Wenn wir hereinkamen, stockte den Leuten der Atem. Kurz darauf arbeitete Luna auch für die französische Vogue. Bethan Hardison sagte über sie, niemand sah aus wie sie. Sie war wie eine ganz besondere Spezies. Das Nachrichtenmagazin Time überschriftete einen Bericht über sie im Jahr 1966 mit »Das Luna-Jahr« und nannte sie das heißeste Model Europas. Weitere Auftritte folgten in London Live, in der April-Ausgabe der britischen Vogue sowie im Juni auf dem Titel von Harper's Bazaar für das Vereinigte Königreich. Am 15. Oktober stand sie erneut für die britische Vogue vor der Kamera, diesmal zusammen mit Audrey Hepburn. Im Jahr 1967 brachte die Designerin Adel Rudstein Schaufensterfiguren nach Lunas Ebenbild heraus. Kurz darauf arbeitete Luna für kurze Zeit in New York, wo hohe Telefonkosten nach Europa ihre Mitbewohner in Sorge brachten. Der Bildhauer Lester Garber fertigte wenig später weitere Mannequins nach ihrem Vorbild. Am 27. März 1968 zierte Luna das Cover des britischen Magazins Queen und trug dabei ein Kopftuch. Im November desselben Jahres kam es zu einem Vorfall im Cavendish Hotel in Mayfair. Eine Gruppe um Luna wurde wegen fehlender Krawatten des Hauses verwiesen. Luna warf dem Hotel rassistische Motive vor. Der Schauspieler Iain Quartier verteidigte sie vor Gericht, musste jedoch eine Geldstrafe zahlen. Noch im November fotografierte Harry Piccinotti sie erneut für die britische Vogue. Um 1969 erhielt Luna ein Honorar von rund 1.000 Dollar pro Woche. Paris spielte in ihrer Karriere eine besondere Rolle. Bereits im Dezember 1965 hatte Edmond Charles Roux geplant, sie auf das Titelbild von Vogue Paris zu setzen. Die Ausgabe wurde jedoch kurzfristig geändert, weil man ein schwarzes Model als zu gewagt einschätzte. Charles Roux verlor daraufhin ihre Stelle. Erst 22 Jahre später erschien Naomi Campbell auf einem Pariser Vogue-Cover. Luna lief in Paco Rabans erster Pariser Schau 12 untragbare Kleider, posierte für Paris Match an außergewöhnlichen Orten, etwa unter Wasser oder auf dem Fahrwerk eines Hubschraubers, und stand für Emmanuel Ungaro sowie Guy Laroche vor der Kamera. Im Juli 1966 schmückte sie das Cover der französischen Elle in einem langen Kleid von Galeries Lafayette. Im Jahr 1967 reiste sie nach Sydney, wo sie Papierkleider für das Kaufhaus Paraphernalia vorführte und eine Schau unter dem Titel Danielle Luna Spectacular eröffnete. In Italien erschien sie 1966 in der Zeitschrift Amica und in der italienischen Vogue, fotografiert von Gianpaolo Barbieri. Zwei Jahre später war sie das Gesicht mehrerer Kamerawerbungen. Sie kaufte sich 1970 eine Wohnung in Italien und fuhr in einem kleinen Cinquecento zu ihren Terminen. Im Januar desselben Jahres zeigte sie sich in der Zeitschrift Playman in Netzoutfits. Schwierigkeiten mit den Behörden führten dazu, dass sie Italien zeitweise verlassen musste. Ihr Mann sprach später von rassistischer Schikane. Nach ihrem Umzug nach Italien im Jahr 1974 arbeitete Luna eng mit ihrem Ehemann zusammen. Sie entwarf Illustrationen, schrieb Filmdrehbücher und verfasste das teils autobiografische Prosastück Luna Flülabi, in dem sie Einsamkeit, gesellschaftliche Ausgrenzung und künstlerische Visionen thematisierte. Historikerinnen sehen in dieser Phase ihr kreativstes Schaffen. 1977 stand sie außerdem für den Fotografen Peter Beard Modell. Rückkehr nach Nordamerika. Sie kehrte für rund ein Jahr zurück. Dieser Zeitraum lag zwischen 1973 und April 1974. Ihre Arbeiten aus dieser Zeit wurden später veröffentlicht. Danach reiste sie erneut an, von Oktober 1974 bis Juni 1975. In dieser Phase lief sie in den Vereinigten Staaten von Amerika über die Laufstege von New York, Kalifornien und Toronto. Im Oktober 1974 erschien Luna auf dem Titel von Andy Warhols Magazin Interview. Im April 1975 folgte eine Aktfotostrecke im Magazin Playboy, aufgenommen von ihrem Ehemann Luigi Cazzaniga. Luna stellte sich darin als von ihr selbst erfundene Figuren dar. Einmal als Engel, der über die Skyline von Los Angeles schwebt, ein anderes Mal als Meerjungfrau auf einem Felsen am Pazifik. Beobachter stellten fest, dass die Bilder trotz der Nacktheit nicht aufreizend wirkten. Luna präsentierte sich frei von gesellschaftlichen Normen. Ihr schlanker Körper wich vom üblichen, eher üppigen Playboy-Ideal ab. Stattdessen rückte sie ihre spirituellen Visionen in den Mittelpunkt. Zu dieser Zeit verlor ihre Modelkarriere an Schwung und Luna orientierte sich stärker zur Schauspielerei. Gleichzeitig berichteten große Medien vermehrt kritisch über sie. Genannt wurden ihr unkonventionelles Auftreten, der Umgang mit Drogen sowie finanzielle Schwierigkeiten. Ein Designer erinnerte sich später daran, dass sie häufig konsumierte und offene Rechnungen hinterließ. Die Modelkollegin Beverly Johnson sagte 1974, Luna gehe das ganze Jahr über barfuß. Auf die Frage nach ihrer Herkunft antworte sie mit Mars. Sie habe die Laufstege auf Händen und Knien überquert und Termine verpasst. Johnson erkannte später, im Jahr 2016, dass Luna den Weg für sie und andere schwarze Models geebnet habe. Luna gehöre zu den Legenden der Branche und zu den Schultern, auf denen sie stehe. Im Juni 1975 besuchte Luna eine Modenschau von Sandra Rhodes im Circle in the Square Theater in New York und posierte dort in einem verschleierten Haremkostüm. Romantische Beziehungen. Lunas Liebesleben war bewegt. Nach einer kurzen Ehe mit einem deutschen Schauspieler folgten Verlobungen und Beziehungen, unter anderem mit Maximilian Schell, Georg Willing, Martin Schaap und Klaus Kinski. 1969 lernte sie in Rom den italienischen Fotografen Luigi Cazzaniga kennen, den sie 1976 heiratete. Ein Jahr später wurde Tochter Dream geboren. Später lebten beide getrennt, blieben aber bis zu Lunas Tod rechtlich verheiratet. Lunas Spaziergang. Luna machte den Laufsteg zur Performancekunst. Ihr freier, hüftbetonter Gang und exzentrische Bewegungen, vom Tierhaften bis zum Roboterhaften, prägten ihren Stil. Daraus entstand das sogenannte Method Modeling, eine Verbindung von Theater und Mode, bei der der Körper wie eine lebendige Skulptur wirkte. Ihr Auftritt faszinierte Designer wie Yves Saint Laurent oder Paco Rabanne und machte sie zu einem gefeierten Spektakel. Fotograf Bill Cunningham verglich ihre Bewegungen mit einem Panther und den Flügeln eines exotischen Vogels. Neben ihren Shows zierte Luna zahlreiche Magazintitel. Schauspielkarriere. Luna wollte ursprünglich Schauspielerin werden und spielte in Detroit erste Theaterrollen. Ab Mitte der 60er Jahre trat sie in experimentellen Kreisen auf und arbeitete mit Andy Warhol, der sie in Screentests, dem Filmcamp und dem Farbfilm Danielle Luna zeigte. Internationale Aufmerksamkeit erhielt sie durch Antonionis Blow-Up und den französischen Film Who Are You, Polly Magoo? Es folgten Rollen in Preminger's Shidu, in Fellinis Satyricon sowie in Carmelo Benes Salomé. Sie arbeitete zeitweise in Hollywood, lebte später in Italien und drehte bis Anfang der 70er Jahre. Ein geplanter Film über ihr Leben kam trotz Interesse nicht zustande. Kunstfertigkeit. Luna wurde die Muse von Salvador Dalís, den sie durch den Fotografen William Claxton kennenlernte. Dalí nannte sie die Wiedergeburt der Nofretete und inszenierte sie in spektakulären Bildern, und surrealistischen Performances. Exzentrisch und meist barfuß verkörperte sie eine Kunstfigur, die Mode, Theater und Camp verband. Mit wechselnden Perücken, farbigen Kontaktlinsen und fließenden Gewändern entwarf sie ein neues, bewusst inszeniertes Ich. Schon in der Schulzeit experimentierte sie mit Tanz, Pantomime und Schauspiel, inspiriert von Josephine Baker. Ihr Look, der feste, direkte Blick, wurde zum Markenzeichen und prägte die Wahrnehmung schwarzer Eleganz. Künstler wie Matti Klavein hielten sie in Gemälden fest, Musiker wie Patti Pravo inszenierten sie in Videos. In Interviews erklärte Luna Schönheit als geistige Kraft jenseits des Äußeren und sprach von einer kommenden großen Spaltung der Menschheit. Identität. Danielle Luna inszenierte sich als multiethnisch und erfand oft Geschichten über ihre Herkunft. In den Vereinigten Staaten stieß sie auf rassistische Grenzen, weshalb sie nach Europa zog, wo sie als außergewöhnliche Erscheinung gefeiert wurde. Ihr bewusst inszeniertes Auftreten mit Kontaktlinsen, Perücken und erfundenen Biografien ließ sie nicht in gängige Kategorien passen. Mit dem Vogue-Cover 1965 brach sie die Farbbarriere in der Mode. Doch damals wurde sie von vielen Beobachtern nicht als eigenständige Persönlichkeit wahrgenommen, sondern in problematischen Klischees beschrieben, etwa als exotisch oder als Symbolfigur. Luna selbst wollte diese Rollen nicht übernehmen, sondern ihre Individualität betonen. Trotz Ruhm und hohen Gagen blieb sie zwischen den Erwartungen von weißen wie schwarzen Gemeinschaften gefangen. In den 70er Jahren zog sie sich nach Italien zurück und lebte zunehmend zurückgezogen. Vermächtnis. Das Vogue-Cover von März 1966 machte Danielle Luna zum ersten schwarzen Model auf einem großen Modemagazin. Es öffnete Türen für Models wie Naomi Sims, Beverly Johnson und Naomi Campbell. Dennoch geriet Luna bald in Vergessenheit, exzentrisch, unangepasst und ihrer Zeit voraus. Während andere als leichter akzeptierbare Pionierinnen galten, verblasste ihr Bild. Heute wird ihre Rolle neu gewürdigt. In Ausstellungen, Modemagazinen, Hommagen von Stars wie Naomi Campbell oder Zendaya und im Dokumentarfilm Danielle Luna Supermodel von 2023. Ihr Vermächtnis bleibt das Brechen der Farbbarriere in der Modewelt.